Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio. Wie in jeder Woche freuen wir uns darauf, mit euch gemeinsam in die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags einzusteigen. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Und mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin. An diesem Sonntag, dem 14. Sonntag im Jahreskreis, werden wir erleben, wie alles neu wird. Aber nicht irgendwie und irgendwann, sondern genau jetzt. Es gibt also kein Rumdümpeln, naja, vielleicht ist hier irgendwann mal die Chance auf einen Neuanfang, sondern die drei Texte zeigen uns, dass das Neue, das Gott für uns und mit uns setzt, dass es unaufhaltsam kommt, dass es eine Dringlichkeit hat und dass es eben genau jetzt, in diesem Moment, den uns die drei Texte schildern, passieren wird.
Tja, und eigentlich sind wir in der ersten Lesung am Ende des Jesaja-Buches angekommen. Aber am Ende wird bekanntlich fast immer alles gut. Und darum dreht sich auch der Text bei uns. Nochmal ganz kurz zum Kontext. Eigentlich herrscht ja Trauer über das Exil, über die Zerstörung Jerusalems, aber zum Ende des Buches Jesaja schwingt sich die Freude auf, weil Jerusalem, die Herrlichkeit Jerusalems, wieder erstrahlen wird. Und so fängt auch der Text am Sonntag an. Freut euch mit Jerusalem und jaucht in ihr alle. Und der Grund zur Freude, damit steigen wir jetzt mal direkt in unsere Textarbeit ein, ist der Vers 14.
Ich lese ihn gerne mal vor. Es heißt hier, ihr werdet das sehen und euer Herz wird jubeln und eure Knochen werden sprossen wie frisches Grün. Was für kraftvolles Bild des Neuanfangs.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Alles blüht wieder auf, wie ein neuer Frühling, aber eben ein Frühling, der kein Herbst und kein Winter kennenlernen wird, sondern dauerhaft wird, wie es auch im Text heißt, der Frieden in die Stadt hineinströmen und Grund zum Jubel sein.
Und das ist ein starker Kontrast zu dem, was vorher war, zu der Zeit des Exils, zu der Zeit des Niedergangs Jerusalems, zur Zeit auch der Klage, die benannt werden musste, auch ja, der Situation, in der sich das Volk befand. Und der Text steigt am Sonntag ein mit Vers 10 und da heißt es eben, freut euch mit Jerusalem und jauchzt in ihr alle, die ihr sie liebt, jubelt mit ihr alle, die ihr um sie trauert. Eigentlich trauertet müsste fast es heißen hier an der Stelle, weil die Zeit der Trauer, das macht dieser Text klar, diese Zeit ist vorbei. Es kommt jetzt etwas Neues, eine Zeit auch der neuen Sättigung.
Sättigung ist ein gutes Stichwort, weil Trauer im Alten Testament immer mit Fasten und Klagen einhergeht. Die Zeit des Fasten und Klagens ist vorbei und die Zeit der Tröstung beginnt. Das ist das entscheidende Stichwort, was uns jetzt weiter durch diesen Text leiten wird. Wir haben drei, ich nenne es mal, damit ich noch nicht zu viel verrate, drei Schritte vor uns, die wunderbar ein Bild entfalten, nicht nur über Jerusalem, sondern auch über Gott. Und wir kommen am Ende zu einem vielleicht für manchen überraschenden Gottesbild. Aber steigen wir erstmal ein mit dem wunderbaren Ausdruck Brust ihrer Tröstungen. Jerusalem bietet die Brust dar für ihre Einwohner und tröstet sie, wie eine Mutter ihr Baby zum Beispiel tröstet und stillt. Ein wunderbares Bild. Wir kennen es ja ganz, ganz oft, die Tochter Zion. Jerusalem wird oft als Frau personifiziert und genau da steigt der Text auch wieder ein.
Es ist nicht nur die Brust ihrer Tröstungen, das klingt ja schon sehr, sehr ausstilisiert, sondern es wird dann auch sehr praktisch, auf das ihr schlürft und euch labt an der Brust ihrer Herrlichkeit. Also es sind nicht nur die großen Bilder, sondern es ist auch was sehr, sehr alltagstauglich Nachvollziehbares für diejenigen, die Kinder großgezogen haben oder die das auch ansonsten aus der Tierwelt vielleicht kennen. Ja, also wo es diese Sehnsucht danach gibt, dass da etwas Frisches kommt, was Nahrung gibt und was am Ende dem Aufbau ja des ganzen Körpers dient, des Geistes, des Körpers, dass einfach Kraft kommt in alles, was da ist.
Jetzt bleiben wir mal in dem Bild. Also der Säugling wächst heran, gedeiht. Und dann kommen wir zum nächsten Bild. Jerusalem trägt die Seinen auf der Hüfte. Auf der Hüfte werdet ihr getragen. Jerusalem wächst heran. Die Einwohner sind die Kleinkinder, die immer noch umsorgt werden von ihrer Mutter, geliebt werden von ihrer Mutter, eben dieser Stadt. Und jetzt springen wir sind eigentlich immer noch in diesem einen Bild und wir bleiben auch dem Bild. Aber aus Jerusalem wird nun der Fokus auf den gelegt, der natürlich hinter all diesen Verheißungen und wunderbaren Bildern steht. Gott selbst. Und dann kommen wir zu diesem klasse Satz, Vers 13. Dieser wunderbare Vers 13 lautet, wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. Gott spricht nun von sich selbst und sagt, er ist derjenige, der wunderbar, wie eine Mutter sein erwachsenes Volk tröstet und dauerhaft Frieden schenkt.
Jetzt haben wir diese Bilder des heranwachsenden, des eigentlich neu heranwachsenden Volkes Israel in dieser Stadt Jerusalem, in diesen wunderbaren Bildern des Nährens schon festgestellt. Und was fehlt jetzt noch? Es fehlt, dass dieses neue Jerusalem wirklich eine Erfrischung und auch ein Quell tatsächlich des dauerhaften Frischbleibens hat. Und das wird in dem Bild des Flusses, wie so oft auch im Alten Testament, deutlich. In Vers 12 heißt es, wie einen Strom, und das ist jetzt wichtig, leite ich den Frieden zu ihr. Und dann gibt es noch den rauschenden Bach. Das heißt, hier kommt etwas, was immer neu Frieden in und durch die Stadt schwemmt. Das Volk, das sich auch ergötzen kann an diesem Frieden. Auch die Nationen, die diesen Frieden wahrnehmen können. Und das ist es, was eigentlich wirklich den Neuaufbau Jerusalems deutlich macht. Es ist nicht nur ein Neuaufbau, es ist auch eine neue Zeit des Friedens. Und dieser Frieden ist natürlich das, was auch neutestamentlich für uns immer das Reich Gottes, also dieses wirklich Zusammensein in Gottes Wirklichkeit kennzeichnet. Und damit können wir eigentlich schon ins Evangelium springen.
Da spielt der Frieden auch eine bedeutende Rolle und da kommen wir auch gleich zu. Aber lasst uns erstmal kurz wieder ein bisschen Abstand gewinnen und gucken, wo sind wir denn da im Lukas-Evangelium? Wir sind im 10. Kapitel und der Text am Sonntag ist die Aussendung der 72 Jünger. Vielleicht wichtig dazu zu sagen ist, es gab vorher schon eine Aussendung. Im Kapitel 9 gab es schon die Aussendung der 12 Jünger. Und das wird jetzt sozusagen nochmal gesteigert. Vieles ist gleich im Text, aber nun sind es eben 72 Jünger. Und wenn ich ganz kurz noch vorausspringen darf, das wird sogar nochmal getoppt bei Lukas, wenn wir dann in der Apostelgeschichte sind, beim Pfingsterlebnis. Und dann sind es 120 Jünger, über die dann der Geist kommt und die rausgehen zur Predigt, sozusagen fast auch ausgesendet werden. Aber jetzt zur Aussendung der 72 direkt.
Es sind 72 andere. Von Jüngern ist hier interessanterweise gar nicht die Rede. Und das ist auch das Konzept des Lukas. Till hat ja gerade schon diese drei Etappen aufgemacht. Zunächst sind es die 12 Apostel, die ausgesendet werden in Lukas 9. Das sind die Definierten. Die sind auch durch dieses Bild auf die 12 Stämme Israels mit der Gleichzahl nochmal eine klare Größe. Die braucht es, um auch eine Kontinuität des Neuanfangs darzustellen. Und danach ist aber die Idee des Lukas, naja, diese 12 alleine werden diesen Neuanfang in der Breite, auf die wir hinwollen, ja, also überall da, wo eigentlich etwas von Gottes Wirklichkeit, wo Gottes Friede verkündet werden soll, da wird das nicht gehen. Und er sagt eben jetzt hier schon, die 72 anderen, keine klar definierten Leute mehr, deren Namen hinterlegt sind. Es sind 72 andere. Es wirkt fast wie wahllos, aber es bedeutet auch, jeder von euch, der hier mit mir zieht, jeder, der etwas mitbekommt von der Botschaft, die ich verkünde, jeder, der sieht, wie ich handle, jeder von euch ist in der Lage, ein großes Zutrauen, das daraus spricht, ist in der Lage, jetzt selbst loszugehen. Und er sendet sie ja voraus. Das ist noch ganz spannend. Er sendet sie nicht ganz losgelöst von sich. Er sendet sie zuvor in die Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen will. So ein bisschen so ein Vortrupp, könnte man sagen, der Verkündigung.
Ich finde das bemerkenswert. Wir sind ja in einer Zeit, wo Jesus noch unter den Seinen wandelt und durch Galiläa zieht. Aber bereits da ist klar, selbst wenn Jesus in dieser Welt ist, die Gläubigen, die Jünger, sind schon ausgesendet. Sie sind selbst Verkünder dieser Aussage, das Reich Gottes ist nah. Und ich finde eine zweite Sache bemerkenswert, selbst die Zahl 72, für einen Anfang ist das ja schon eine hohe Zahl, aber zu denen sagt Jesus, ja, dass die Ernte ist so groß, wir brauchen noch mehr und eure Aufgabe ist es jetzt, bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Also noch mehr bedarf es.
Eigentlich ist das der erste Auftrag, den diese Ausgesandten erhalten, ist nicht irgendwas zu verkünden. Der erste Auftrag, und das ist tatsächlich super, finde ich, der erste Auftrag ist zu beten und zu bitten, dass es noch mehr gibt als sie, die gerade losziehen. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man ausgesendet wird nur zu einem Aktionismus, sondern das Aussenden beinhaltet eben auch das Gebet und dass der Blick auf das, was eigentlich man selber auch am Ende nicht erreichen können wird. Ja, also deswegen braucht es ja die Bitte um noch mehr. Der erste Auftrag ist das Gebet.
Dann folgen viele Aufträge, wie man gehen soll. Für mich dann aber bemerkenswert ist der nächste Auftrag, was man wirklich tun soll. Nicht negativ ausdrückt, sondern positiv. In jedes Haus, das ihr kommt, sollt ihr sagen, Friede diesem Haus. Also man tritt auf als jemand, der Friedens, der den Friedenssegen ausspricht. Und da könnte man auch sagen, ja, okay, das war eine normale Begrüßung oder eine normale Art und Weise, wie man mit Gastfreundschaft umgeht. Aber der Text hat da eine besondere Art und Weise, uns zu erklären, worum es wirklich geht. Weil der Friede ist etwas, was geschenkt wird, ein Segen, der einen Ort findet. Das, was die Ausgesandten da wünschen, dieser Friede, kann auf dem Menschen, der es annimmt, ruhen und da seinen Platz nehmen. Oder nicht. Im Endeffekt wird hier schon deutlich, eine der ersten Aufgaben ist nach dem Gebet, dass die Leute hinausgehen und den Menschen Frieden schenken in ihrem Haus.
Und dieser Friede ist ein bisschen die Voraussetzung, dass danach erst richtig was passieren kann. Also es ist so etwas wie, wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir nach dem Guten suchen, dass wir nicht aufeinander losgehen, sondern offen sind für das, was kommt. Das ist mit dem Frieden ja auch verbunden. Denn wenn man übereinkommt, dass der Friede da ist, dass der Friede auch dem anderen zugesprochen wird, dann kann man in dem Haus bleiben, essen und trinken und eben verkündigen. Ja? Der Friede ist auch ein Signal dafür, hier ist es gut und wir können gemeinsam etwas schaffen. Und das Zentrale dann am Ende dieser Verkündigung, dieses Ausgesandtseins, das finden wir in Vers 9.
Am liebsten würde ich jetzt fast nur das Ende von Vers 9 vorlesen, aber ich mache es mal komplett. Heilt die Kranken, die dort sind, das ist wieder dasselbe, wie Jesus auch handelt. Geht durch die Gegend und heilt diejenigen, die bedürftig sind. Und predigt. Sagt ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe.
Es ist gut, dass du den ganzen Vers vorgelesen hast, wie ich finde, weil ich glaube, diese Dinge lassen sich nicht auflösen. Das Reich Gottes ist nahe. Diese Zusage, diese in gewisser Weise auch Bestätigung, ähnlich wie wir es in Jesaja mit der Zusage dieses neuen Jerusalems erlebt haben, diese Zusage ist eigentlich nur dann möglich, wenn sie auch greifbar wird. Und wir haben da ja auch Bilder gehabt in Jesaja. Und hier ist das Bild, heilt die Kranken. Es braucht eine Heilung, eine Versöhnung. Damit sind wir auch wieder beim Bild des Friedens. Es braucht das, damit das Reich Gottes wirklich greifbar wird. Die Grundbotschaft Jesu des Reiches Gottes ist immer verknüpft mit dem Erleben von Heilung, körperlich, seelisch, aber auch in der Aussöhnung der Menschen.
Und das war ja genau das, was wir eben bei Jesaja auch gelesen hatten. Sehr, sehr deutlich diese Aufforderung. Siehe, wie ein Strom leite ich den Frieden zu euch. Dieses Wahrnehmen. Da wirkt Gott, da ist Gott ganz nah. Er strömt sozusagen durch seinen Frieden und seine Herrlichkeit zu euch. Und Vers 14 hatten wir auch zitiert. Ihr werdet das sehen und euer Herz wird jubeln. Und genau das ist derselbe Anknüpfungspunkt, dass die, die da ausgesandt sind, Gott erlebbar machen, wirklich Heil schaffen und damit den Leuten wirklich erfahrbar machen, ja, wir schenken euch Frieden, ja, das Reich Gottes ist euch nah.
Nachdem diese ganze Aussendung stattgefunden hat, springt der Text am Sonntag ein ganz klein bisschen. Und zwar in die Szene, wo diese ausgesandten 72 zurückkommen zu Jesus. Und das ist toll. Die kommen zurück und sagen voller Freude in Vers 17, Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Dieser Satz ist nochmal wichtig, weil es auf der einen Seite ausdrückt, wow, also die sind ja selber irgendwie überrascht, dass das geklappt hat, ja, dass das irgendwie mit dem ausgesendet werden und Erfolg haben funktioniert. Und zwar auch deswegen, weil sie merken, selbst die stärksten Mächte, die gegen sie spielen könnten, selbst diese Mächte sind irgendwie machtlos, aber im Namen Jesu, also wenn sie im Namen Jesu bekämpft werden oder wenn man dann gegen sie spricht. Das heißt, sie merken auch, und ihr erinnert euch vielleicht noch an Peter und Paul in der vergangenen Woche, wo wir auch festgestellt haben, naja, hinter diesen beiden großen Helden steht eigentlich Gottes Wirkmacht. Und hier ist es genauso. Die 72 können großartig handeln, weil sie im Namen Jesu Christi unterwegs sind.
Jetzt müssen wir mal ehrlich eingestehen, nach dem, was wir gerade besprochen haben, hätten wir doch eigentlich erwartet, dass die 72 zurückkommen und sagen, Jesus, du glaubst nicht, wie viele Leute zum Glauben an dich und Gott gefunden haben. Du glaubst nicht, wie viele Arbeiter für die Ernte wir gewonnen haben. So, jetzt kommt dieses Thema der Dämonen rein. Zielt so ein bisschen bei den Gesandten so dieses, wow, wer sind wir denn? Was haben wir denn da für Möglichkeiten auf einmal? Und Jesus führt das wieder ein bisschen weg von den Gesandten und macht das große Bild auf, warum denn wirklich ein Neuanfang da ist. Und er nimmt damit alttestamentliche Motive, beziehungsweise genauer gesagt zwischentestamentliche Motive auf und sagt, ja, die Macht des Bösen, symbolisiert im Satan, ist hinabgestürzt, nicht mehr Teil des Himmels. Das Böse ist besiegt, zumindest zeitweise im Lukas-Evangelium. Wir wissen ja, bei der Taufe sagt er, deine Zeit, Satan, ist momentan vorbei, aber deine Zeit wird wieder kommen. Und dann bei Judas tritt der Satan wieder auf. Aber hier in dem Text lehrt er seine Ausgesandten, ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen.
Diese Entmachtung des ewigen Gegenspielers, so könnte man ja vielleicht formulieren, ist vielleicht auch so ein bisschen die Voraussetzung, jetzt in die Breite der Verkündigung zu gehen, die 72 auszusenden. Denn es heißt dann in Vers 19, also nachdem gesagt worden ist, der Satan ist wie ein Blitz aus dem Himmel gefallen, siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben. Ja, also es ist, der Satan ist entmachtet, deswegen sind mein Vater und ich, wir sind jetzt hier die Mächtigen, wir waren es immer schon, aber jetzt ist auch der, der ständig versucht hat, unsere Macht irgendwie in Frage zu stellen, der ist halt endgültig besiegt und deswegen kann ich euch auch guten Gewissens losschicken und ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Nacht Macht des Feindes, nichts wird euch schaden können. Und jetzt sind wir an dem Punkt, Till, du hast ja eben auch schon gesagt, ein bisschen komisch, womit die Jünger da wieder ankommen, denn auch Jesus sagt, vielleicht setzt ihr so ein bisschen den falschen Akzent jetzt hier. Er sagt nämlich dann, doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Ja, also dass ihr irgendwie all diese völlig unglaublichen Dinge tut, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Also freut euch, dass ihr zu denen gehört, die im Buch des Lebens verzeichnet sind, so würde es an anderer Stelle heißen. Das heißt, die mit mir verknüpft werden. Und verknüpft werden diese Jünger mit Jesus Christus, deswegen sind auch ihre Namen im Himmel verzeichnet, weil sie ganz auf Jesus Christus vertrauen. Weil sie sagen, ja, wir lassen uns von dir losschicken, keine Ahnung, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber in deinem Namen wird es schon gehen. Das ist der Grund der eigentlichen Freude, weil diese Beziehung zu Jesus Christus da ist und weil nur aus dieser Beziehung zu ihm und zu Gott dem Vater überhaupt der Neuanfang, der mit dieser Aussendungsrede verknüpft ist, dieser Neuanfang gelingen kann.
Beziehungsweise, wenn ich jetzt nochmal auf die erste Lesung und das Evangelium gucke, wird deutlich, für mich zumindest, dass hier in dem, was wir gerade mit der Neuschöpfung angesprochen haben, im Endeffekt die Idee gegeben ist, dass Zukunft geschenkt wird, ganz, ganz neu. Bei Jesaja ist es diese Zukunft des frohen Jerusalems, des Stromes, des Friedens, der dauernd fließt. Und im Evangelium ist eine neue Zukunft, die da anbricht, indem die frohe Botschaft hinausgebracht wird, das Reich Gottes ist euch nah und Gott erfahrbar wird. Aber das bedeutet auch, eine neue Zukunft für die Ausgesendeten dadurch deutlich wird, weil ihr Name im Himmel verzeichnet ist und sie Teil dieser Neuschöpfung sind, von der auch Paulus in seinem Galaterbrief spricht, in der Lesung, die wir am Sonntag hören.
Neue Schöpfung ist auch das Stichwort eben im Galaterbrief. Wir sind im letzten Kapitel hier, im sechsten Kapitel, und da heißt es am Sonntag in Vers 15, denn es gilt weder die Beschneidung etwas, noch das Unbeschnittensein, sondern neue Schöpfung. Es klingt fast ein bisschen abgehackt, aber wer sich noch vor 2 Wochen daran erinnert, dass Paulus aufgemacht hat, weder Sklaver noch Freie, weder Grieche noch Jude, weder männlich noch weiblich, der weiß vielleicht noch, wie hier dieser Einstieg auch zu verstehen ist. Es gilt weder die Beschneidung etwas noch das Unbeschnittensein, sondern es geht letztlich immer um die neue Schöpfung, also um das, was in Christus Jesus mit euch begonnen hat und das, was eben alle Unterschiede und alle Grenzen zwischen euch aufhebt in der Gemeinschaft, die ihr mit Christus Jesus lebt.
Da lässt sich ein wunderbarer Rahmen um den Galaterbrief ziehen, denn dieses Thema der Gemeinschaft zwischen Juden, die zum Christentum finden, und Heiden, die zum Christentum finden, klingt ja auch sehr, sehr deutlich in Galater 2 an. Da ist der Rückblick aufs Apostelkonzil, wo es genau darum ging, wie ist eine Tischgemeinschaft zu denken zwischen denjenigen, die noch die Gesetze des Judentums befolgen, die Speisegesetze vor allem, und jenen Heiden, die zu Christus finden, aber eben nicht sich beschneiden lassen und ohne Beschneidung in diesen Glauben kommen. Und hier wird wunderbar abgeschlossen mit dem Satz im Endeffekt, Leute, ihr streitet euch da über Sachen der Vergangenheit. Durch den Kreuzestod Jesu sind wir in einer neuen Schöpfung, wo es genau diese Unterscheidung doch gar nicht mehr geben kann, sondern nur die eine Gemeinschaft, die wir fortan leben.
Ein bisschen blöd ist, dass am Sonntag genau der letzte Teil von Vers 13 fehlt. Da heißt es nämlich, nochmal ist auch ein bisschen eine Wiederholung im Brief, dient einander in Liebe. Es wird eigentlich ein Zitat aus dem Buch Levitikus wieder aufgenommen und das ist so wirklich ja die Einleitung zu diesem Passus hier. Dient einander in Liebe. Also schaut aufeinander, nehmt all diese Unterschiede, lasst die hinwegfallen, nachdem ihr alle eins geworden seid in Christus. Und dann geht es eben darum, wie verhaltet ihr euch zueinander? Und zwar so, als hätte es vorher nichts gegeben, so könnte man vielleicht sagen. Denn das ist die Idee der neuen Schöpfung. Kommt einfach ganz neu zusammen. Und in Vers 16 heißt es deswegen auch, Friede und Erbarmen kommen über alle, die diesem Grundsatz folgen. Also auf alle, die sich einlassen, eine neue Schöpfung in Jesus Christus zu sein, die sind gesegnet mit Frieden, dem als Geschenk Gottes und mit Gottes Erbarmen.
Paulus formuliert das wunderbar, finde ich, in Vers 16. Er sagt ganz klar, diese Neuschöpfung ist der Grundsatz, ja fast das Fundament der christlichen Gemeinschaft. Die, wenn sie sich daran hält und keine Unterschiede mehr sieht, eben wirklich der Empfänger von Friede und Erbarmen wird.
Dieser Friede wird für Paulus, und das ist ein ganz wichtiges Moment hier in dem, in den Versen noch, wird deutlich auch darin, dass tatsächlich mit diesem Brief, mit dieser Intervention des Paulus an die Gemeinde in Galatien, deren Zwist untereinander behoben sein soll. Paulus sagt in Vers 17, wenn ihr ja diesem Grundsatz folgt, ja, dann wird es so sein, dass in Zukunft mir niemand mehr solche Schwierigkeiten argumentativer Art bereiten soll. Und dann sagt er noch, ich trage die Leidenszeichen Jesu an meinem Leib, so viel wie, ich bin eigentlich ja für den Herrn schon so weit gegangen, ja, ich trage die Stigmata, also die Wunden selber an meinem Körper. Liebe Leute, macht es mir nicht noch schwerer, Apostel zu sein, indem ihr euch, die ich euch gegründet habe, dass ihr euch eben weiter bekriegt, sondern folgt genau diesem Grundsatz der neuen Schöpfung.
Ich finde, er sagt im Endeffekt auch, macht es euch nicht schwerer, als es sein sollte. Seid doch einfach dankbar dafür, dass diese Unterschiede nicht da seid. Lebt diese Gemeinschaft als diejenigen, die eben gemeinsam im Himmel verzeichnet sind, gemeinsam Empfänger von Friede und Erbarmen sind und die gemeinsam sozusagen auch auf Jesaja blicken können und sagen, ja, wir sehen das Neue, unser Herz jubelt und unsere Gemeinschaft kann nun sprossen wie frisches Grün.
Wenn ich jetzt überlege, welchen Vers ich mit durch die Woche nehme, dann bleibe ich beim Vers 2 im Evangelium hängen. Diesem ersten Auftrag, bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Für mich steckt da nicht nur drin, wichtig ist, dass das Erste, was einem aufgetragen wird als Ausgesendete oder Ausgesendeter, weiter zu bitten und zu beten. Also immer den Rückbezug zu Gott weiter zu suchen. Sich nicht einfach jetzt zu sagen, naja, jetzt bin ich quasi losgelöst, bin ja ausgesandt, sondern das Ausgesandtsein funktioniert nur im Zusammenhang, im Zusammenspiel mit Gott durch das Gebet. Und da steckt für mich auch noch drin zu wissen, das, was ich tue, ist am Ende ein Teilbeitrag zum großen Ganzen. Ich werde wahrscheinlich nicht selber der große Völkermissionar werden. Das war auch der Paulus am Ende ja nie alleine. Er hat immer seine Mitarbeitenden gehabt, die die Briefe geschickt haben, die mit ihm verkündet haben. Ich selbst kann immer nur einen Teil leisten. Es geht darum, den zu tun. Es geht darum, sich aussenden zu lassen und loszugehen, das Reich Gottes zu verkünden, aber zu wissen, da sind noch viele andere auch unterwegs. Und ich finde, das ist tatsächlich in diesem Vers 2 ein schönes Bild des Selbstbewusstseins, der Rückvergewisserung, aber auch der ja, Ermutigung, nicht alles nur auf die eigenen Schultern nehmen zu müssen.
Diese Linie, die wir entlang der drei Texte besprochen haben, ist ja wunderbar. Und sie sagt uns, wir sind Teil dieser Neuschöpfung. Jetzt läuft man aber, glaube ich, schnell Gefahr, sich an dieser Verheißung, die auch als Anspruch falsch verstanden werden kann, ja, sich da zu verrennen. Und ich glaube, da schützt wunderbar der Vers 11 aus dem Evangelium. Beziehungsweise man muss den Vers 10 noch mitnehmen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich gebe zu, das ist nicht gerade ein freundliches Bild, was da gesagt wird. Nach dem Motto, so, ich hab's versucht, hier, ihr habt Pech gehabt, euren Staub behaltet ihr, ihr seid vergänglich, ich gehe weiter. Aber mir kommt es darauf an, dass selbst in der Situation, wo die Ausgesandten eben nicht freundlich aufgenommen werden, sie sich nicht aufdrängen, sie aber zumindest noch sagen, ja, das Reich Gottes ist nahe. Sozusagen ein Wort im Abschied, noch ein Wort pflanzen und sagen, ihr könnt ein Teil dieser Neuschöpfung sein, das Reich Gottes ist nahe. Und selbst damit ist der Verkündigungsauftrag der Ausgesendeten getan. Sie sagen, da ist eine Neuschöpfung, die passiert. Da ist ein Gott, der kommt. Da ist ein Gott, der Frieden und Erbarmen schenken möchte. Ich kann ihn euch nicht aufzwingen, aber ich verkündige ihn euch. Und was passiert, passiert.
Ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch die drei Texte dieses Sonntags wieder ein bisschen haben näher bringen können mit unserer besonderen Perspektive auf das Jetzt neu. Und wie immer die Einladung, in den Shownotes einfach unten in die Kommentierung auch direkt reinzuspringen und zu gucken, was die Texte sonst noch zu bieten haben.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Bibelentdecken und natürlich einen gesegneten Sonntag dann.